Ja, der Wochenspruch hat es ja schon eröffnet. Das Thema dreht sich um dieses Paradox, dass der Tod das Leben bringt, so wie Astrid es auch formuliert hat. Aber das ist ja ein Paradox, das uns gar nicht sofort einleuchtet, denn der Tod ist auch ein mächtiges Thema. Ein mächtiges Thema, der uns auch ohnmächtig machen kann. Obwohl wir heute in einer Welt mit perfekter medizinischer Versorgung leben. Beatmungstherapie, Infusionstherapie, Reanimationsmöglichkeiten, Intensivstationen. Viele Krankheiten, die früher selbstverständlich zum Tod geführt hätten, die lassen sich aufhalten. Wir können überhaupt die Gefahr des Todes weit hinausschieben durch Behandlung mit Medikamenten. Der Tod wird auch in der Bibel als ein mächtiger Gegner gesehen und nicht so sehr als Freund, der das Leben so sanft und gütig abschließt. Das kann er auch sein in seltenen Ausnahmen. Es gibt Menschen im Glauben, die treu im Glauben waren, die zufrieden und satt sterben. Daneben kennt die Bibel aber ganz klar die scharfe Klinge des Todes, der einen tiefen Einschnitt ausführt und die klaffende Wunde, die schmerzt. Verständlich, denn Gott kennen wir aus der Bibel als Stifter des Lebens und nicht als Urheber des Todes. Auf der anderen Seite müsste aber auch klar sein, dass es einen Unterschied geben muss zwischen dem Geber des Lebens und denen, denen das Leben nur geschenkt wird. Wenn es nur Geschenk ist, dann können wir es ja nicht krampfhaft festhalten oder als Besitz, als bleibenden Besitz beanspruchen. Dass Gott ewig ist und unendlich, das erscheint uns selbstverständlich und einleuchtend. Aber der Mensch daneben mit unendlichem Leben, wäre das auch nicht auch eine beängstigende Vorstellung? Umso schmerzhafter aber, wenn diese ja fast schon selbstverständlich begrenzte Lebenszeit des Menschen, mit der du üblicherweise rechnen darfst, dann auch noch verkürzt wird. Und die Spanne nicht reicht, um Lebenspläne umzusetzen, eine eigene Familie zu gründen. Wenn das Leben so hart durchkreuzt wird, dann schmerzt es besonders. Vor allen Dingen dann, wenn es einen jungen Menschen betrifft, wenn ein Jugendlicher stirbt und das erscheint uns wieder die Natur. Und genauso berichtet es uns auch die Bibel. Wir finden einen solchen Bericht über einen schmerzlichen Verlust im Lukas-Evangelium. Lukas erzählt von Begegnungen mit Jesus. Und hier von einem besonderen Einschnitt ins Leben. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 11, da heißt es: Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, sieh doch, da kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Und Jesus sagte zu dem Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott besucht sein Volk. Ein Jugendlicher, vielleicht zwischen 16 und 18 Jahren, wird mitten aus dem Leben gerissen. Erschwerend kommt hinzu, er ist der einzige Sohn seiner Mutter. Die Mutter ist Witwe, also alleinerziehend. Ich habe gesagt, Lukas erzählt Begegnungen mit Jesus. Genauer müsste ich aber hier als erstes sagen, Jesus begegnet dem Tod. Welche Reaktion ist angesichts eines so plötzlichen Todes die richtige? Und dann auch noch, wenn ein Jugendlicher stirbt, wenn Eltern ihre Kinder überleben und zu Grabe tragen müssen. Die von den biblischen Geboten geforderte Reaktion in einer solchen Situation, wenn man einem Toten einem Trauerzug begegnet, lautet eigentlich ausweichen, dreh dich rum, sieh zu, dass du in eine andere Richtung kommst. Also etwas ausführlicher, begegnest du einem Trauerzug, dann mach einen großen Bogen darum oder auch um die Leute, die mit dem Toten in Berührung gekommen sind. Denn sonst unterliegst du einer festgelegten Zeit von Quarantäne und Kontaktbeschränkungen. 7 Tage Quarantäne musst du einhalten. Ja, nicht erst seit Corona haben der Glaube und Hygieneregeln etwas miteinander zu tun. Es gibt in Gottes Geboten zahlreiche Gründe, warum Menschen nicht am Gottesdienst teilnehmen können oder auch warum sie sich nicht mit anderen Menschen treffen dürfen. Einer dieser Gründe ist der Kontakt mit Toten. Im Anschluss war eben nicht nur die Gottesdienstteilnahme verboten, sondern auch der Kontakt mit anderen Menschen. Also Jesus hätte allen Grund gehabt, einen großen Bogen um diesen Trauerzug zu machen. Denn er ist doch so sehr dem Leben verschrieben. Hat er nicht sogar selbst einmal gesagt, naja, lass die Toten ihre Toten begraben. Er ist so sehr dem Leben zugewandt und er lädt ein zu einem ja, sehr konsequenten Leben mit Gott. Und er richtet diese Einladung an die Lebenden, die sich noch entscheiden können, die noch die Kehrtwende vollziehen können. Warum sollte er sich da mit Lebensdaten und Lebensrückblick aufhalten, wie wir es ja zu würdigender Weise bei Beerdigungen tun? Nein, er wendet sich ja so sehr dem Leben zu. Warum sollte er sich mit diesem Trauerzug aufhalten? Seine Schüler brauchen ihn doch und noch mehr die große Menschenmenge, die mit ihm unterwegs ist, die ihn umgibt, ja umringt. Hätte er, ja, also nehmen wir diese Kontaktbeschränkungen ernst, dann hätten diese Menschen alle auf Abstand gehen müssen. Er müsste sich in Quarantäne begeben und alle Kontaktpersonen ebenfalls. Also unter den heutigen aktuellen Bedingungen stellen wir uns das mal vor. Das ist eine katastrophale Situation, die da eintritt. Da begegnen sich 2 Großgruppen aus vielen Haushalten. Wer soll denn da hinterher noch die Kontaktverfolgung machen? Keine Luca-App, keine Corona-Warn-App. Eine katastrophale Ausgangslage. Umso erstaunlicher bei diesem Chaos, was man da sozusagen im Blick auf kommende Quarantäneregeln sehen kann, umso erstaunlicher aber, wie minutiös Lukas die Bewegungen nachzeichnet, die Jesus vollzieht. Wie Jesus die Witwe sieht, wie sich in ihm alles zusammenzieht vor Mitleid, das Wort, das er an die Trauernde richtet und dann Jesus, der an die Bahre herantritt. Und als wäre das nicht genug, er fasst den Toten an. Jesus durchbricht alle Kontaktbeschränkungen. Da hält man förmlich die Luft an. Und noch etwas hält an, nämlich der Trauerzug, als dieses Verbotene passiert. Ob jetzt aus Entrüstung, aus Erschrecken oder aus Ehrfurcht, wir wissen es nicht. In jedem Fall sind jetzt alle Augen und Ohren auf diesen einen gerichtet, auf Jesus. Und alle fragen sich, was sagt er? Was tut er? Vorher war es die Witwe, die Trauernde und der Tote, der im Mittelpunkt standen. Jetzt ist Jesus es. Und zwei Verse vorher wird unsere Aufmerksamkeit schon dahin gelenkt mit so diesen kleinen Wörtchen, das wir manchmal überlesen in diesen Bibeltexten. Da steht, pass auf. Also im biblischen Wortlaut steht da, siehe. Mitten in der Bewegung, Jesus ist unterwegs mit einer großen Volksmenge. Achtung, ihm kommt ein Trauerzug entgegen. Dieses Achtung, dieses Siehe, pass auf, das lenkt den Lichtkegel, den Spotlight auf Jesus. Wie geht er mit dieser brenzlichen Situation um? Und das Erste, was uns berichtet wird, ist, Jesus sieht die Witwe. Trotz der vielen, die sie und ihn ja umgeben, sieht er die eine, der etwas genommen wurde. Und dann ziehen sich seine Eingeweide zusammen. Wir würden sagen, es ging ihm an die Nieren. Diese innerliche Bewegung geht der Äußeren voraus. Das hebräische Wort im Alten Testament, das im Hintergrund vor diesem Wort für sich erbarmen, für Mitleiden steht, das dreht sich auch um etwas, was sich im Körper abspielt. Und zwar geht es da um den Mutterleib. Genauer gesagt um die Gebärmutter, also da, wo neues Leben geborgen ist. Von dieser mütterlichen Güte können wir also sagen, von dieser mitfühlenden Kraft ist Jesus in diesem Moment ganz erfüllt. Obwohl besonders barmherzig und mütterlich klingen die Worte, die dann aus seinem Mund kommen, doch nicht, wenn er sagt, weine nicht. Der erste Bruch. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das für mich war, als ich das erste Mal als Pastor in der Notfallseelsorge einer Mutter begegnet bin. Ich war ganz frisch im Dienst und ich kannte diese Frau, diese Mutter noch nicht, obwohl sie auch zu unserer Gemeinde gehörte, also war wirklich ganz frisch an meiner ersten Stelle. Und ich wurde in der Notfallseelsorge dorthin gerufen, weil sie ihren erwachsenen Sohn bei einem Unfall verloren hatte. Ich hatte riesen Respekt vor diesem Moment, weil ich kaum älter war als der durch den Unfall zu Tode gekommene. Und ich fragte mich, wie soll ich denn jetzt dieser Mutter Trost spenden? Wie konnte ich ihr angemessener Seelsorger sein? Ich habe sie weinen und klagen lassen. Das schien mir das Richtige und Angemessene in dem Moment. Wohin hätte sie denn sonst gehen sollen mit ihrer Not, mit ihrem Kummer? Ich lieh ihr mein offenes Ohr. Ich hatte keine Antworten auf ihre Warum-Fragen. Ja, im Gegenteil, ich bestärkte sie darin, ja, diese Frage darf gestellt werden. Und mit dieser Frage dürfen sie auch Gott anklagen. Aber auf keinen Fall wäre mir in den Sinn gekommen, ja, den Tränenfluss zu stoppen oder zu sagen, sie müssen jetzt stark sein. Sie müssen sich jetzt zusammenreißen. Ihr Mann braucht sie jetzt oder sowas. Sie müssen jetzt im Glauben vertrauen. Und sie werden noch sehen, dass das Gottes guter Weg mit ihnen ist. Und Jesus? Wie unbarmherzig, der Mutter das Trauern, das Weinen zu verbieten. Das ist ja nichts anderes als ein Befehl, den er ausspricht. Weine nicht. Dabei gehört doch lautes Weinen und Klagen zum typischen Trauerritual in Israel. Und darin steckt ganz viel Gesundes. Nämlich, dass man die Trauer nicht in sich kehrt, dass ich mich nicht für meine Tränen, dass du dich nicht für deine Tränen schämen musst, dass du der Trauer sogar öffentlich Ausdruck verleihen darfst. Und dann denke ich so, hätte Jesus nicht einfach höflich sein Beileid ausdrücken können? Oder noch besser, hätte er nicht diese innere Zerrissenheit, die Lukas offensichtlich gesehen hat, auch in Worte fassen können. Also sonst hingen ihm doch auch die Menschen an den Lippen. Daran kann es doch nicht gelegen haben, dass ihm die Worte fehlen. Ich glaube mittlerweile, Jesus sagt nicht weniger hier, sondern mehr, als er fühlt. Denn er will dieser Mutter eine neue Perspektive für ihr Leben geben. Es ist nicht nur die Trauer einer Mutter um ihren Jungen, die Jesus dazu bewegt, einzugreifen, sondern eben auch die Tatsache, dass damals die Witwen zu den Benachteiligten in der Gesellschaft gehörten. Sie hatten niemanden mehr, der für ihren Lebensunterhalt sorgte. Dafür war nun einmal der Mann in der Familie zuständig. Und dieser Jugendliche, der ist nicht nur für das Herz dieser Mutter so wichtig, für ja, die seelisch an ihrem Kind hängt, das natürlich auch. Aber Jesus weiß, dieser Junge, das ist das Einzige, die einzige Lebensgrundlage, die diese Frau noch hat. Er soll ihr Ernährer sein, da der Vater tot ist. Sie hatte sonst keine soziale Absicherung, keine Rentenversicherung, von der sie hätte leben können. Nach der Beerdigung stand sie mittellos da. Es geht in dieser Situation und heute also nicht darum, dass Jesus ja, sich der Trauer im Herzen entgegenstellt. Hier geht es aber auch nicht darum, zu beweisen, wer mehr Macht hat, der Tod oder Jesus. Ja, der Tod ist ein mächtiges Thema, das uns ohnmächtig machen kann. Aber was Jesus hier macht, ist keinen Machtkampf zu gewinnen, sondern es ist das Großaufgebot von Gottes Liebe, das sich in ihm regt, als er diese Witwe sieht und ihn das Mitleid ergreift. Ja, Gott möchte seine Welt zurückerobern, aber eben nicht mit Macht, sondern mit Liebe. Und dazu wendet Jesus die Not von Menschen, denen er begegnet. Und das macht er nicht mit einer Formel. Also wie mächtig muss ich auftreten, wie viele Menschen muss ich heilen und das möglichst auch gut verbreiten? Also wie viel PR-Arbeit muss ich da leisten, damit sich möglichst viele Menschen bekehren? So könnte man ja die Wunder im Neuen Testament auch deuten, als Machterweise, die dann für Massenbekehrungen sorgen. Nein. Wir haben es hier mit einer Begegnung mit Jesus zu tun. Jesus begegnet dieser Frau, dieser einzelnen Frau. Die Frau, die sich von Gott verlassen, alleingelassen, ja fallen gelassen fühlen muss. Sie erfährt unerwartet und ungeplant Gottes Barmherzigkeit. Und dann heißt es, Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Darauf zielt diese ganze Handlung. Jesus gab ihn, den Jugendlichen, seiner Mutter zurück. Das war seine Motivation. Dieser Frau im Namen Gottes Barmherzigkeit zuteil werden zu lassen. Ihr eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Zuallererst hat Jesus diese Frau im Blick. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. So setzt die Begegnung ein. Es geht Jesus nicht so sehr um den Jugendlichen, der da auf der Bahre liegt. Das wäre vermutlich unser Fokus, worauf wir zuerst schauen. Uns fällt das auch schwer nachzuvollziehen, warum Jesus das nicht an jedem Grab von jungen Menschen tut. Warum müssen junge Menschen überhaupt sterben? Wir hätten gerne die Generallösung, dass solche Fälle, solche Art sich gar nicht mehr ereignen. Aber wenn du die Generallösung hast, dann hast du es nicht mehr mit dem Wagnis des Glaubens zu tun, sondern mit einer Versicherung. Diese Frau hier aber, die musste da durch. Die musste mitten hindurch, durch die Herausforderung, ja vielleicht sogar Überforderung, durch die Anfechtung, tiefe Trauer, große Angst musste sie durchleben. Und erst mittendrin erfährt sie die Erlösung. Ihr Sohn lebt wieder. Ihre Trauer ist zu Ende und gleichzeitig sind wirklich alle Sorgen, die sie hatte, beseitigt. Ja, Jesus kann den Tod in Schach halten. Matt gesetzt ist er noch nicht. Das folgt erst später. Bis dahin aber ist und bleibt der Tod realer Bestandteil deines und meines Lebens. Jesus überspringt das hier und heute nicht. Der Tod gehört zum Leben. Es geht Jesus nicht nur darum, deine Seele fürs Jenseits zu retten. So durch den Tod hindurch und dann sind wir bei Gott und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Nein, der Tod gehört zum Leben. Und es braucht, weil der Tod zum Leben gehört, eine Perspektive fürs Leben. Und diese Perspektive gibt Jesus als zweites dem Jugendlichen. Begegnung mit Jesus heißt also als erstes, Jesus begegnet dem Tod und zweitens, Jesus gibt dir eine Perspektive fürs Leben. Und da sagt Jesus, ich befehle dir, steh auf. Nicht nur gegenüber der Mutter wirkt Jesus kurz angebunden, vielleicht sogar schroff, mit seinem Weinen nicht, sondern auch hier gegenüber dem Verstorbenen. Das klingt ja fast schon pietätlos. Wie kann man denn einem Verstorbenen Befehle erteilen? Außer, das wäre vielleicht gerade ein besonderer Ausdruck von Barmherzigkeit. Weil Jesus sich dem Ende mit aller seiner Befehlsgewalt entgegenstellt. Barmherzigkeit heißt, er hat nämlich nichts mit Unentschlossenheit zu tun. Es geht nicht darum, immer alles besonders weich abzufedern. Jesus beweist hier das Gegenteil. Aus Barmherzigkeit heraus handelt Jesus sehr beherzt. Das Leben hat Priorität. Viele von uns hegen ja den Wunsch nach einem langen Leben, vermute ich jedenfalls mal. Aber keiner will so richtig alt werden. Ich auch nicht. Aber der Wunsch nach einem langen Leben, das bedeutet doch wahrscheinlich der Wunsch nach einem erfüllten Leben. Und deshalb möchte man möglichst lange leben, um es gut zu füllen. Nichts zu verpassen. Aber ist das nicht gerade unchristlich? Müsstest du dich nicht viel mehr auf den Himmel freuen, durch den Tod ins ewige Leben, dann ist das all hier und heute doch gar nicht so wichtig. Müssten wir uns also nicht viel mehr um das Jenseits kümmern, als um das Diesseits. Und dann wird das ja auch bedeuten, die ganzen Vorsichtsmaßnahmen und Corona, die müssen wir gar nicht so ernst nehmen. Denn je früher du stirbst, desto länger lebst du ewig. Ich glaube nicht. Denn Jesus vertröstet weder die Mutter noch den Jungen auf das Jenseits. Unser Gott ist nicht nur ein Gott des Jenseits, sondern der Gott in deinem Hier und Heute. Wir warten nicht auf ein zweites, auf ein anderes Leben, sozusagen ein Second Life, in dem wir dann alles optimieren können, sei es digital oder dann eben jenseitig. Wir sollen dann nicht alles nachholen, was wir hier verpasst haben. Jesus macht mit der Wiederbelebung dieses Jugendlichen deutlich, dein Leben findet jetzt statt. Nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht nach Corona. Das eine Leben, das Gott dir schenkt, jeder Morgen, jeder neue Tag ist die Chance, es zu gestalten. Mach etwas draus. Jesus befiehlt dir, steh auf. Wozu fordert Jesus dich auf? Wofür sollst du aufstehen? Das heißt, übersetzt, was soll als Überschrift über deinem Leben stehen? Wenn du diese Frage beantworten kannst, wofür du aufstehen sollst, was als Überschrift über deinem Leben steht, dann weißt du, wo deine Prioritäten liegen müssen. Ja, müssen, nicht sollten. Denn immer wenn wir von sollten reden, dann ist das so wie hätte, hätte, Fahrradkette. Aber Gott selbst gibt dir den Auftrag, steh auf. Krieg den Hintern hoch, bleib nicht auf dem Sofa sitzen. Und wie kannst du das rausfinden? Was der Schwerpunkt in deinem Leben, wo die Prioritäten liegen müssen? Ich glaube, das kann man ganz praktisch machen. Schreib dir einfach deine Ziele für dein Leben mal auf. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, dann überprüf die noch einmal. Und das lohnt sich nicht nur, wenn du jung bist und noch keine Pläne hast. Und ich glaube, auch im Alter lohnt es sich, zum einen zurückzublicken, was du bisher erreicht hast, aber auch dann genau darauf zu schauen, wie möchtest du denn, dass dein Leben hier und heute wirkt? Welche Auswirkungen soll dein Leben haben? Vielleicht gibt es da was, was du noch nachholen kannst, was du wieder gut machen kannst, damit du dein Leben im Rückblick, positiv auf dein Leben zurückblicken kannst und dein Leben jetzt auch aktiv zufrieden gestalten kannst. Vielleicht darfst du ja auch im Ruhestand eine Aufgabe übernehmen, an der du bisher immer durch viel Berufstätigkeit gehindert wurdest. Und wenn du dir nicht sicher bist, welches Ziel das richtige ist, dann hilft das vielleicht wirklich so ganz klassisch, mal eine Liste zu machen, Vor- und Nachteile oder eben auch ja, Meinungen von Freunden oder aus der Familie oder von Vorbildern zu sammeln. Das klingt vielleicht jetzt ein wenig technisch oder sogar unternehmerisch, als ob wir unser Leben planen könnten. Nein, natürlich nicht. Natürlich bleibt das Leben unberechenbar. Das zeigt ja gerade diese Geschichte. Was ich deutlich machen möchte, du bist für den Moment, in dem du lebst, verantwortlich für dein Heute. Was du daraus machst, unabhängig von den Umständen oder von den Hindernissen, die dann kommen könnten. Wenn dich der Blick auf das ganze Leben vielleicht überfordert, dann mach es ein bisschen kleiner. Nimm ein Jahr oder einen Monat oder auch nur einen Tag. Lebe jeden Tag so, dass du am Ende zufrieden zurückblicken kannst. Zurückblicken, ja, denn zurückspulen kannst du dein Leben ja nicht. Auch für den toten Jugendlichen, den Jesus ins Leben zurückruft, beginnt das Leben nicht von vorn, sondern es geht weiter an der Stelle, wo es aufgehört hat. Er kann nicht sich die Ziele fürs Leben ganz neu setzen, sondern da, wo es aufgehört hat, muss er fragen, was ist jetzt für mich dran? Was muss ich jetzt als erstes machen? Er hat jetzt die Verantwortung für seine Mutter. Vielleicht sogar für den ganzen Rest der Familie, denn wie viele Schwestern er hatte, steht ja nicht da. Er muss sich fragen, wie gestalte ich dieses Leben jetzt? Wie gehe ich verantwortlich mit dem um, was mir geschenkt wurde? Und das können wir uns genauso, das kannst du dich genauso fragen. Wie gehst du verantwortlich mit deinem Leben um, das dir geschenkt wurde? Wir fragen ja manchmal so beiläufig, ja, wo ist denn die Zeit geblieben? Die Frage wird dann schmerzlich, wenn wir, dass wir das Gefühl haben, dass wir die Jahre nicht sinnvoll genutzt haben. Und das Leben findet oft in diesem Spannungsfeld von Verpflichtungen auf der einen Seite und Überzeugungen auf der anderen Seite statt. Eine Verpflichtung ist ja zum Beispiel die Arbeit. Das lässt sich ja auch gar nicht wegrationalisieren. Das ist ja notwendig, um das Leben verantwortlich zu führen. Aber es gibt ja auch noch viele weitere routinemäßige Verpflichtungen. Sportverein, Musikschule, ein Ehrenamt oder zwei oder vielleicht drei. Also die Frage ist, wie viele Verpflichtungen willst du in deinem Leben eingehen und dann auch einhalten? Und wie sehen daneben deine Überzeugungen aus? Also wofür meinst du, müsstest du mehr Zeit haben? Das kannst du ganz leicht daran ablesen, an all diesen Formulierungen, die mit sollte beginnen. Wovon sprichst du oft, dass du es solltest? Hinter all diesen Formulierungen, das sollte ich, stecken deine Überzeugungen. Du bist überzeugt davon, es wäre gut, wenn ich mir dafür Zeit nehme. Aber an der Art und Weise, wie du es formulierst, merkst du schon, das wird nicht eintreten. Du wirst es nicht umsetzen. Denn deine Verpflichtungen halten dich dafür ab. Es wäre gut, wenn. Und dann konjunktiv, wenn ich mir dafür Zeit nehme. Dieses Dringende kann ein Telefongespräch sein, also ein klingelndes Telefon. Dies kann die Abgabe der Steuererklärung sein, eine Gemeindesitzung, E-Mails. Also ich lasse mich ganz stark von E-Mails ablenken, schreibe sehr viele E-Mails, weil ich versuche, Dinge auch am Laufen zu halten oder mitzuverfolgen. Es kann auch der abgestürzte Computer sein, den man wieder flott machen muss. Und dann ist man ja richtig lang beschäftigt, ne? Mit Datensicherung, neue Software aufspielen, sicheres Betriebssystem. Und dann sagen wir, ja, danach bringt mir der Computer so viel Zeit. Ja, wir lächeln, weil wir wissen, dass es nicht stimmt. Und trotzdem tun wir es. Wir finden uns im Alltag immer wieder in diesem Dilemma von Verpflichtungen und Überzeugungen wieder. Wir müssen da unterscheiden. Und wir kommen da nicht raus. Das ist eine Realität, die müssen wir natürlich im Blick behalten, dass wir da nicht rauskommen. Wir können nicht einseitig uns nur dafür entscheiden. Aber es ist wichtig, die Seite der Überzeugungen gut im Blick zu haben. Und sich nicht der Illusion hinzugeben, naja, später habe ich da mal Zeit für. Oder wenn ich mal nicht so viel zu tun habe, dann mache ich das. Das Gegenteil ist ja dann oft der Fall. Ja, Jesus hat dem Tod Schach geboten. Das macht den Blick frei für das Leben. Nicht ängstlich, nicht in Schockstarre wie das Kaninchen vor der Schlange oder dass du auf den Sand in der Sanduhr rinnst, siehst, der da verrinnt. Sondern es macht den Blick wirklich frei. Es gibt dir Hoffnung, dass das, was du heute aus Überzeugung tust, bei Gott Ewigkeit hat. Jesus gibt deinem Leben Ewigkeitscharakter, Ewigkeitsqualität. So wie diesem Jugendlichen eine neue Chance im Leben, neue Perspektive fürs Leben gibt. Und die Menschen drumherum sagen, Gott besucht sein Volk. So deuten die Zeitgenossen von Jesus dieses Wunder. Und das bedeutet, Gott wendet sich deinem Leben barmherzig zu. Oder anders ausgedrückt, Gott wirft ein freundliches Auge auf dich. Gott hat ein freundliches Auge auf uns geworfen. Das ist die Reaktion der Menschen damals, die Zeuge von dieser Auferstehung, von diesem Wunder werden. Es setzt keine Hysterie ein. Die Menschen bringen nicht scharenweise jetzt alle ihre Verstorbenen zu Jesus und pochen auf Wiederholung. Den Menschen ist gleich klar, es geht nicht darum, irgendwie jetzt lebensverlängernde Maßnahmen zu ergreifen und für alle möglichst langes Leben zu erreichen. Sondern es geht um die entscheidende Qualität, diese Ewigkeitsqualität deines Lebensmomentes. Die Nähe Gottes, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, wie es in der Jahreslosung heißt. Gott sieht dein Leben gnädig an. Halte ihm all deine zaghaften Versuche hin, wo du nach deinen Überzeugungen gelebt hast oder wo du nach deinen Überzeugungen leben willst. Du darfst dein Leben in dieser Hoffnung leben, Nicht du stehst im Schach, sondern der Tod steht im Schach. Und damit auch alle Versuche, mit denen du gescheitert bist, diese Qualität zu leben. Glauben heißt hoffen, dass du diese Überzeugungen aber dennoch leben kannst. Du hast immer eine Chance auf einen zweiten Versuch. Denn jeder zaghafte Versuch in hier und heute, der bekommt bei Jesus Ewigkeitscharakter. Jeder Versuch, jeder zaghafte Versuch von dir im Hier und Heute zu lieben, der wird von Jesus verwandelt in verwirklichte Liebe. Jeder zaghafte Versuch im Hier und Heute mehr zu lieben, verwandelt Jesus in verwirklichte Liebe. Das ist die Hoffnung, die Jesus dir mitgibt. Jesus vertröstet nicht aufs Jenseits, wo es dann alles mal besser ist, sondern Jesus schenkt deinem Leben heute Ewigkeit. Lass dich dadurch ermutigen, auch in Zukunft mit deiner Überzeugung zu gehen. Die Auferweckung dieses Jugendlichen von Nain, die zeigt dir, Jesus schenkt dir neues Leben mit einem Zweck. Er gab ihn seiner Mutter zurück. Unter dieser Überschrift haben wir dieses Wunder von Anfang an betrachtet. Auf dieses Ziel hin lief dieses Wunder hinaus. Für wen hat Jesus dir dein Leben geschenkt? Für wen könnte dein Leben heute kostbar sein und sich segensvoll auswirken? Mit wem möchte Jesus, dass du deine Zeit teilst? Vielleicht ganz konkret heute Morgen nach diesem Gottesdienst und auch nach dem Gemeindecafé. Wen sollst du anrufen, damit sie sich nicht mehr allein gelassen fühlt? Oder vielleicht möchte Jesus auch dein Vermögen, dass du es einsetzt für ihn. Also wer in deiner nächsten Umgebung braucht etwas, was du hast, was du ihm geben könntest. Sage nicht mehr, ich sollte mehr lieben, ich sollte mehr lachen oder ich sollte großzügiger geben, sondern entscheide dich, wo liegen heute deine Prioritäten? Und dann sage, ich liebe heute mehr. Ich lache heute mehr. Und ich lasse mich heute durch Jesus einem Menschen schenken. Jesus vertröstet dich nicht aufs Jenseits, sondern Jesus tröstet im Hier und Jetzt. Tu es ihm gleich, habe Mut zu leben. Amen.